Der Morlock-Gruppe, ein Podcast der Infinity-Spieler von dem Tabletop-Treff Hannover.
Hallo und herzlich willkommen zu der Morlock-Gruppe mit dem dritten Podcast der kleinen Reihe. Heute mit zwei Gästen über Skype zugeschaltet. Arbeit macht das Ganze möglich. Wie gesagt, ich halte von dem Konzept Arbeit nicht besonders viel. Aber da die beiden anderen Protagonisten davon schon ein bisschen was halten, mussten wir das Ganze über Skype machen. Und zwar ist der gute Fabian wieder mit dabei und auch der gute Pascal. Sagt mal hallo, ihr zwei.
Hallo.
Jo, und warum haben wir die beiden heute im Podcast mit dabei? Ganz einfach, die beiden waren bei der Interplanetario. Und ich würde sagen, da kann man jetzt mal so ein bisschen drüber was erzählen. Beziehungsweise ihr beide könnt ja drüber so ein bisschen was erzählen, zumindest meiner Meinung nach. So allgemein zum Event. So, was genau ist das eigentlich? Was ist diese Interplanetario? Erzählt mal.
Na Fabian, fang du mal an.
Ja, okay. Also die Interplanetario ist im Prinzip die Haus- und Hofmesse von Corvus Belli. Hatten wir, glaube ich, im ersten Podcast auch schon mal gesagt. Im Prinzip Corvus Belli ist der Hersteller von Infinity und die veranstalten einmal im Jahr so eine quasi Weltmeisterschaft in ihren eigenen in dem eigenen Dorf in Anführungsstrichen. Werden wir gleich noch erklären, was da sich dahinter verbirgt. Ja, und das ist irgendwie einmal im Jahr. 140 Spieler treffen sich da in Vigo in Nordspanien an der portugiesischen Grenze und versuchen den Besten rauszufinden.
Ich glaube, mit 140 haben sie es jetzt auch geschafft, was sie sich vorgenommen hatten, dass das größte Turnier der Welt ist. Die Amis waren ja immer sehr, sehr groß. Ich glaube, 140 haben die noch nicht geschafft.
Also es ist wirklich so, dass das Event, was am meisten zählt unter Infinity oder in Infinity, in dieser Gemeinschaft oder von Spielern, oder wie kann man sich das Ganze so vorstellen?
Ja, also sagen wir so, wenn man in der Infinity-Turnierszene unterwegs ist, dann kennt man das auf jeden Fall, ja.
Okay, ich meine, gut, wie sieht denn das eigentlich aus? Um an so einem Turnier halt teilzunehmen, muss man sich ja auch irgendwie so ein bisschen anmelden, zumindest meistens, wenn man auf der ITS-Seite zumindest unterwegs ist. Wie läuft das da bei der Interplanetario? Ist das irgendwie spezieller, sich da anzumelden oder so? Wie sind da eure Erfahrungen?
Es gibt verschiedene Wege, daran teilzunehmen. Zum einen, hat man glaube ich auch alles im ersten schon mal, aber gerne nochmal für die, die den ersten nicht gehört haben. Also es gibt diese sogenannten Satellite-Turniere, das sind quasi Vorentscheide. Wenn man davon eins gewinnt, dann hat man einen festen Platz bei dieser Interplanetario. Davon gibt es glaube ich 7 oder 8 weltweit, ich weiß gar nicht genau. Und ansonsten gibt es aber auch noch ein offenes Teilnehmerfeld. Und da gibt es dann eine Rundmail quasi, Achtung, Anmeldung startet jetzt dann und dann. Und dann ist das startet die Anmeldung entsprechend und dann ist aber diese Anmeldung auch relativ schnell voll. Also sobald diese Meldung kommt, Achtung, wir starten mit der Anmeldung, sollte man auch schnell sein und die Warteliste füllt sich dann auch schnell.
Okay. Macht das dann eigentlich schon Sinn, wenn man sich dann da vorher um irgendwas kümmert, irgendwie mit Hotels oder so? Weil ich meine, gut, wahrscheinlich nicht, wenn du keine feste Anmeldung hast, eher nicht. Aber wie habt ihr das Ganze so für euch gedengelt mit Hinkommen und Unterkommen und Ähnlichem? Was muss man da beachten?
Also die Anmeldung ist ja auch sehr, sehr früh. Ich weiß nicht, wann die war, aber der schon im Januar, Februar, irgendwie sowas für die Interplanetario. Das heißt, man hat dann auch genug
Februar,
Zeit.
Februar, glaube ich,
ja. Hat dann auch genug Zeit, da entsprechend was zu organisieren und zu buchen. Und was mir halt aufgefallen ist, klar, es gibt immer wieder Leute, die halt dann doch nicht kommen, aus welchen Gründen auch immer. Man hat auch dann realistische Chancen, da dann vielleicht sogar nochmal reinzukommen, wenn man halt einfach nur so hinfährt, wenn einige Leute da waren. Wenn man allerdings hinfährt, sollte man eine ausgedruckte Liste und auch Figuren mitbringen. Einige Leute konnten nicht mitmachen, die wären dabei gewesen, aber hatten halt keine Figuren dabei, was ein bisschen schade war für die Leute.
Ja, das ist glaube ich so einfach die letzte Strohhalm quasi. Ne? Also es gibt eine Nachrückerliste, wie gesagt, wenn man halt im Vorfeld absagt. Und dann hatten die jetzt zumindest auch vor Ort noch so viele Plätze, dass sie einfach gesagt haben, hier Leute, oder ausgerufen, wer hat eine Liste und Figuren dabei, wer hat Bock mitzuspielen. Und dann haben sich entsprechend auch noch ein paar gefunden, aber ja, das ist relativ risikoreich, glaube ich, sich darauf zu verlassen, dass man dann da einen Platz kriegt.
Also lieber vorher eine feste Anmeldung durchführen.
würde ich schon machen, ja.
Okay.
Oder wie Fabian halt sagt, eins der Zettelei-Turniere gewinnen. Ich glaube, da gibt es noch eine Rangliste und ähnliches. Es gab bei dem Turnier auch so eine Zweiteilung, die Top 32, die kamen über die Satellite-Turniere, Ranglisten, Vorjahressieger und ähnlichen Kram rein. Die Leute kriegen dann auch einen Platz, sodass dann irgendwie 108 freie Plätze quasi sind.
Hm. Da muss man schnell sein. Und wie ist das, sind da vernünftige Hotels und ähnliches vor Ort, dass man da entspannt irgendwo unterkommen kann, oder ist das eher so ein kleines Nest, wo sonst nicht viel ist?
Das ist ja dann ein Gag.
Also, genau.
Es gab im Netz einen Bericht darüber, dass das ein ganz kleiner Ort ist, wo quasi nichts ist und dass das nicht so richtig cool da wäre und man könnte kaum was unternehmen. Also,
schöne Grüße an Blindside an dieser Stelle übrigens.
Ich habe extra nicht gesagt.
Also, keine realen Namen, aber ich glaube, Blindside versteht das durchaus.
Und also, wir haben festgestellt, das ist erstens eine sehr coole Location. Das ist für uns, haben wir erstmal auch gedacht, ein netter kleiner Fischerort oder sowas. Mit Mediamarkt hatten sie aber auch komischerweise direkt an der Location dran. Wir haben uns schon gewundert, so ein kleiner Ort mit Mediamarkt. Bei der Abreise haben wir dann gemerkt, als wir mit dem Taxi da fuhren, das ist eine Großstadt eigentlich. Das merkt man gar nicht, wenn man in dieser Hafengegend da ist, wo dort die Location ist. Aber das geht echt ganz schön weit rein. Das ist, ich weiß gar nicht, wie viele tausend Einwohner die haben, aber das ist groß. Die haben Einkaufsstraßen und Fußgängerzone und das zieht sich quasi an der Bucht entlang. Das ist schon ein größerer Ort. Also Hotel zu kriegen, sollte dann nicht das Problem sein.
Also es ist Universitätsstadt, dann jetzt im Nachgang haben mir Kollegen erzählt, die Fußball begeistert sind. Celta de Vigo ist der Fußballclub da, erste spanische Liga, also das ist schon nicht so klein da tatsächlich.
Okay, also war auch abends was los, hast du, oder sagt er?
Auf jeden Fall, ja.
War halt auch Urlaubszeit, ne? Hast du schon gemerkt, dass da richtig was los ist.
Ja. Habt ihr denn oder ist denn was von Corvus Belli irgendwie gemacht worden, so abends nach dem ersten Tag? War ja, glaube ich, zwei Tage das ganze Event, oder?
Drei sogar.
Drei?
Es startete Freitag Nachmittag und ging bis Sonntagmittag.
Okay, also gab es denn da noch so ein abendliches Rahmenprogramm oder sowas für die Leute, oder?
Ja, also wir hatten am Freitag zumindest für die Warcores, also das sind ja die quasi so halbwegs Infinity-Mitarbeiter, zumindest die Promoter, die so weltweit unterwegs sind, zu denen ich auch gehöre, für die gab es dann so ein internes Seminar nochmal, wo dann so berichtet wird, was hat denn Corvus Belli so mit der Turnierszene so vor, was kommt da in der nächsten Saison und so weiter. Das war halt so ein Vortrag einfach von denen am Freitagabend. Und bekannt sind in der Szene eigentlich auch diese Seminare. Das war dann samstagsabends so ein Seminar von Carlos von Corvus Belli, der einfach auch nochmal gespoilert hat, was so auf die Spielerschaft zukommt, so in den nächsten Zeiten, was für neue Fraktionen, was für neue Releases da so erscheinen werden und was da kommt.
Also man muss auch sagen, dass die Turnierrunden auch zum Teil bis spät in den Abend reingingen.
Stimmt.
Also mit den drei Spielen am Tag, die haben sie sehr entspannt gemacht. Den einen Tag, glaube ich, bis halb zehn, irgendwie sowas, was aber für Spanien jetzt auch nicht das Problem ist, weil da gehen die Spanier erst los zum Essen.
Ja, okay.
Aber es haben sich immer Runden gefunden, mit denen man irgendwie unterwegs sein konnte. Selbst in dem Ort, wenn man rumgelaufen ist, hat man halt sehr, sehr viele der Leute gesehen, da um den Hafen rum, die dann in Interplanetario-Shirts oder Infinity-Shirts durch die Gegend liefen. So.
Also man hat quasi die Community schon schneller kennen können.
Ja. Relativ schnell, ja. Alle sehr entspannt.
Oh, nicht schlecht. Gab es eigentlich so noch Aussteller, irgendwie Messestyle-mäßig da vor Ort oder bei dem ganzen Event?
Also Aussteller gab es nicht, leider. Das hatten sie wohl die letzten Jahre und dieses Jahr haben sie einfach platztechnisch nicht mehr untergekriegt. Ja, das ist quasi so ein größeres Gebäude, einen großen Raum und einer großen Halle. Das ist so eine Anlegestelle wohl mal gewesen für Kreuzfahrtschiffe, aber die war halt auch mit den 140 Personen, also dann irgendwie 70 Tischen, plus Aristea, plus dieser Walker-Mal-Wettbewerb, den Corvus Belli da ausschreibt, schon voll. Da hätten auch nicht mehr viele Stände reingepasst, muss man ja, einfach so sagen.
Ja, das stimmt.
Schade eigentlich. Apropos Malwettbewerb, habt ihr da mitgemacht dran, oder?
Nee, leider nicht. Also ich hatte einen Malkurs, die gibt es auch dort vor Ort, verschiedenfach von verschiedenen Künstlern, die man so in der Szene kennt, aber da kann Pascal, glaube ich, mehr sagen. Am Wettbewerb selber haben wir nicht mitgemacht, nee.
Also ich habe es mir für nächstes Jahr auf jeden Fall fest vorgenommen. Für dieses Jahr hatte ich einfach nichts vorbereitet, nichts, was ich da hätte mitnehmen wollen, wo ich gesagt habe, okay, das kann man aus dem Wettbewerb mal abgeben. Mhm. Nächstes Jahr sieht es anders aus.
Und du hast da auch bei so Malkursen dran teilgenommen, oder?
Ja, genau. Also es gibt halt parallel zu den Turnieren gibt es auch verschiedene andere Events, so Fun Games oder irgendwelche Walk Acts oder eben auch verschiedene Kurse, an denen man teilnehmen kann. Da gab es jetzt einen, an dem konnte man teilnehmen, wenn man das Turnier nicht gespielt hat. Das war eben der eine, wo ich teilgenommen habe. Dann gibt es aber noch andere, die eben auch hauptsächlich am Samstag waren, an dem man teilnehmen konnte, aber nur, wenn man das Turnier nicht gespielt hat, weil die eben parallel stattgefunden haben.
Okay, also man könnte also auch so zu Interplanetario hingehen, ohne an dem Turnier daran teilzunehmen, oder ist das eigentlich doch eher alles so zusammen?
Das finde ich nicht grad. Nee, das wird auch schon so gewollt sogar, dass du auch teilnehmen, also reinkommst, wenn du nicht spielst. Also es ist der Öffentlichkeit zugänglich, du kannst ja halt da, also waren auch viele da, die das gemacht haben, die einfach dauerhaft dort waren, sich mit den Spielern unterhalten haben, geguckt haben, was passiert, so an den Kursen teilgenommen haben und einfach da waren und an der Community teilgenommen haben. Das ist schon gut so.
Okay, wie war das jetzt mal so gefühlt das Spielen vor Publikum dann sogar, vor Außenstehenden? Weil wenn da Leute so einfach so rumliefen?
Also Außenstehende waren es jetzt nicht so viele, dass man da wirklich Publikum hat. Es kam mal jemand vorbei und hat geguckt. Aber das ist ja, wenn man in irgendeinem Club oder irgendeinem Laden spielt, das ist ja auch nicht anders. Da kommt auch mal jemand vorbei, guckt mal, fragt mal. Ja. Also das ist so ungefähr ähnlich.
Okay, ja, nicht schlecht. Wie ist denn das eigentlich da mit dem ganzen Ablauf? Also wenn das 3 Tage waren, an welchen Tagen war das Turnier und wie war das Ganze so vom Ablauf her organisiert? Könnt ihr da ein bisschen was zu erzählen?
Also typisch mit spanischer Gelassenheit. Man fängt nicht ganz so pünktlich an, wie es im Programmheft steht. Also es gab einen relativ langen Vorlauftag, sag ich mal, am Freitagvormittag gab es so einen riesen Zeitslot, wo man sich entsprechend anmelden konnte und wo man dann so ein Begrüßungspaket gekriegt hat, wo auch dann Programmheft drin war, so ein paar Buttons, wenn man wollte, ein T-Shirt, ja, und so verschiedene Sachen. Und in diesem Programmheft stand dann entsprechend drin, wann es richtig losgeht und ja. Und dann gab es eine Eröffnungszeremonie, die war dann am Freitagnachmittag ich habe das Programm hier gerade mal aufgemacht, um 16:30 Uhr. Und da wurde dann auch allen nochmal gedankt, dass sie da sind und also den Ablauf erklärt und dann auch die Paarung vorgelesen. Und was eigentlich sehr geil war, war so ein kurzes Video, so ein Intro-Video gab es vor jeder Spielrunde, wo sie so spielerisch, so in dem typischen Corvus Belli-Style mit sehr viel Witz, versucht haben, so ein bisschen auf die Mission, die da kommt, jetzt einzustimmen. Ja, und dann hat er tatsächlich so mit dem Mikrofon da vorne die 70 Paarungen einfach mal vorgerattert. Und da musste man schon aufpassen, dass man seine Paarung auch mitkriegt.
Okay, aber die Paarung, wenn man da nicht vernünftig aufgepasst hat, die standen wahrscheinlich noch irgendwo angeschlagen oder hat man wirklich Pech gehabt?
Also angeschlagen habe ich sie nicht gesehen. Man hatte dann die Chance, nochmal nach vorne zu laufen und zu fragen, aber okay. War halt schon erkennbar, ist halt auf der Leinwand gewesen, relativ groß, und immer die Paarung angezeigt, er hat es nochmal vorgelesen. Das ging dann schon.
Ja. Und so von den Paarungen selber, also auch im durchgehenden Turnierverlauf, wart ihr damit soweit zufrieden oder hättet ihr euch mehr gewünscht, dass das noch individueller war? Ich weiß gar nicht, also habt ihr mehr gegen Spanier oder war das mehr so international, dass man sagt, okay, oder anders ausgedrückt, habt ihr gegen Deutschen primär gespielt oder gegen andere Landsleute?
Also ich glaube, sehr unterschiedlich. Ich hatte leider das Pech, dass ich von meinen, was waren es, 6 Runden, ne?
Ja, genau.
Sechs Runden, 2 gegen Deutsche hatte und dann auch noch gegen Deutsche, die ich schon kannte, die hier aus der Ecke kommen, wo ich gerade beruflich bin. Okay. Von daher war das, ja, Die anderen waren sehr international. Ich hatte einen Engländer, zwei Spanier und was war das andere? Ich glaube, es war noch ein Engländer, aber glaube ich zwei Engländer. Ja, waren zwei Engländer. Fabian hatte da mehr Glück.
Ja, was halt mehr Glück, genau. Ich hatte halt durch die Bank weg verschiedene Nationalitäten. Ich habe, glaube ich, auch gegen zwei Engländer, zwei Amerikaner, ja, und zwei Spanier, glaube ich, waren es auch. Und auch vom Erfahrungsschatz her alles unterschiedlich. Also von einem Satellite-Gewinner oder sogar mehrere Satellite-Gewinner bis hin zu einem Anfänger, der auch, glaube ich, sein erstes oder zweites Turnier dort gespielt hat, war da auch alles vertreten.
Okay. Also könnt ihr so einen groben Überblick über das allgemeinspielerische Niveau da irgendwie ja, wiedergeben? Was hattet ihr da so für ein Gefühl? War das waren das alles so turniererfahrene Spieler oder war das wirklich so querbeet? Wie ist da eure Sicht?
Also ich würde sagen, das waren schon alles turniererfahrene Spieler. Das hängt natürlich auch davon ab, wie man spielt, glaube ich. Mhm. Es gibt, die haben es aufgesplittet in zwei Gruppen. Sie sagten so schön die Baby Seals, das sind die 108 Spieler, die nicht irgendwie besonders über besondere Wege dahin gekommen sind. Und dann halt die Top 32. Die Top 32 beim K.O.-System, das heißt, nach der ersten Runde sind 16 von denen quasi in den normalen Pool runtergerutscht. Und dann hat sich das so nach und nach ausgedünnt, sodass dann nachher derjenige aus dem großen Pool, der am besten war, gegen den letzten Überbleibenden der Top 32 gespielt hat. Wenn man von Anfang an gewonnen hat, wurde nach oben in die Luft natürlich auch relativ schnell dünner. Mhm. So. Wenn man vielleicht nicht ganz so erfolgreich war, dann hat man da, glaube ich, auch sehr entspannte Spiele mit Leuten, die vielleicht auch nicht unbedingt das drauf Wert drauf legen, leistungsmäßig Infinity zu spielen.
Richtig. Da kann ich ja, glaube ich, aus Sicht des unteren Endes der Tabelle eher sagen, dass da auch Gegner waren, die selbst für mich schlagbar waren. Also insofern war auch das Niveau wirklich durch die Bank weg. Also wie gesagt, ich hatte einen Gegner, der hat, glaube ich, sein zweites oder drittes Turnier dort gespielt. Der war nicht schlecht, der konnte die Regeln, da war fest. Kam, glaube ich, aus der Barcelona-Ecke, wo die Turnierszene riesig ist, wie er mir erzählt hat. Aber wie gesagt, Turnier erfahren war er nicht und spielerisch war da auch noch Luft nach oben. Also von daher, solche Leute gab es da auch.
Okay, also man könnte schon sagen, dass es spaßig war für euch zumindest daran. Also das war jetzt nicht so, dass man einfach nur komplett weggequetscht wurde, oder?
Nein, gar nicht. Es war wirklich cool.
Also Fabian hatte auch das Glück gegen einen, der zumindest in der Turnierszene und wenn man den Podcasts hört und so weiter, hat man schon mal gehört, bei Meiercast gegen Meiermar zu spielen. Auch solche Leute kann man da halt mal ja, am Tisch haben. Ich glaube, das ist ein ganz guter Spieler, würde ich behaupten.
Ja, definitiv. Und er hat mir hinterher noch sogar, also klar habe ich ordentlich auf die Mütze gekriegt, am Ende zumindest, aber es war trotzdem ein sehr knappes Spiel und er hat auch gesagt, dass ich ihm gut die Stirn geboten habe und gegen so einen dann zu spielen, das macht einen dann auch stolz, egal ob man gewinnt oder verliert.
Ja gut, das ist dann klar, wenn man dann noch gelobt wird, dass es ein spannendes Spiel war, ne?
Genau.
Wie war es denn eigentlich so allgemein von den Figuren und von den Armeen her? Also bei den Armeen interessiert mich, gab es irgendwie so einen Fraktionsüberhang? Irgendwie wird da massiv eine Armee gespielt oder wie sah es da aus?
Also eine Armee nicht, aber man hat schon aufgrund der Auswahl der Missionen, aufgrund dass im Limited Insertion, das heißt maximal eine Kampfgruppe mit 10 Einheiten okay. Da drin war, halt schon, dass die Elite-Armeen ganz klar im Vorteil waren. Man hat gesehen, in Top 10 war das, glaube ich, sehr, sehr einseitig. Es gab Aleph, es gab Combined Army oder Onyx und es gab Toha. Das waren so die Armeen, die halt weit, weit oben waren. Einfach aufgrund von den Sachen, die sie so mitgebracht haben. Teure, sehr, sehr gute Einheiten, dann auch ein paar Spezialfähigkeiten drumherum. Das ist für diese Missionen und für diesen Spiel-Turniermodus einfach sehr, sehr gut gewesen. Das hat man gemerkt.
Also fandest du dann dieses Limited Insertion eigentlich angemessen dem Ganzen? Oder wäre es besser gewesen, wenn es offen gewesen wäre, sodass es keine Limitierung gegeben hätte?
Also ich mag das Limited Insertion als Spielstil gerne. Ich weiß aber auch, dass es für einige Fraktionen einfach schwieriger ist als für andere. ich glaube, war ein guter Ansatz, das mal in diesem Jahr zu machen, mit dieser Season, das einfach mal zu zeigen, das geht auch, das kann man auch mal machen. Ich denke aber, dass es nächstes Jahr wieder anders aussehen wird.
Okay, bei den Figuren habe ich mal eine Frage, und zwar muss ich da, wenn ich da hinfahre, irgendwas Besonderes beachten? Also müssen alle Figuren angemalt sein oder kann ich da auch mit Silberfischen arbeiten? Und wie sieht's eigentlich mit Proxys aus?
Also da waren die, fand ich, erstaunlich frei, sag ich mal. Ne? Also ich habe viele Silberfische gesehen und Proxys im Allgemeinen auch. Also außer, dass du jetzt natürlich, wie die Regel vorschreibt, Corpus Belli Figuren benutzen musst, gab es da, glaube ich, kaum Einschränkungen.
Also wo sie darauf geachtet haben, weil es bei mir, bei einem der Gegner, dass der keine Sichtmarkierungen auf der Base hatte.
Richtig, das schon.
So, ja. Da sind sie, ja, da haben sie wirklich drauf geachtet, und da war auch sofort, dann haben sie ihm gesagt, du musst die Base markieren, das geht nicht anders. Und haben ihm dann gesagt, er soll, haben ihm Farbe gebracht, mit dem er das hätte machen können. Dann gesagt, das braucht man nicht, weil das war, glaube ich, das vorletzte Spiel oder so.
Okay, also.
Aber da sollte man schon drauf achten, dass man dann wirklich Sichtmarkierungen auf seinen Figuren hat.
Ah, okay. Und so, die Tische, wie sahen die so aus?
Oh, die fand ich eigentlich erstaunlich gut für ein Turnier, was halt 70 Tische stellen musste. Also es waren natürlich viele Drittanbieter, die da eigene Tische komplett gestellt haben. Es gab aber, glaube ich, keinen einzigen Papiertisch beispielsweise, also auch keinen, wo man gemerkt hat, da haben sie notdürftig irgendwas zusammengeklatscht. Also es waren klar viele Stadtplatten, wo man, sagen wir mal, die Gebäude von den Herstellern auch schon öfter mal gesehen hat, aber auch durchaus so Dschungelplatten, und ich habe auf so einer Bauruine gespielt mit so einem riesigen Kran zum Beispiel und so, und auf einem untergegangenen Schiff. Und also so Schiffswracks waren da überall, also die, von den Tischen her fand ich schon ziemlich cool, und sagen wir mal so von dem Terrain insgesamt fand ich die Tische ziemlich voll. Also im Vergleich zu den Tischen, die wir hier sonst bauen, relativ viel Scatter-Terrain, wenig lange Sichtlinien, fand ich zumindest, also auf dem Tisch, wo ich war, war das so. Aber wie gesagt, die Qualität der Tische sehr hoch, fand ich.
Also ich war auch wirklich beeindruckt von der Anzahl und der Qualität der Tische, von dem Gelände, was drauf stand. Die Tische waren aus meiner Sicht halt auch sehr, sehr unterschiedlich von den Anforderungen her. Es gab, ich hatte welche, da gab es auch sehr lange Sichtlinien, es gab aber auch welche, da waren quasi keine Sichtlinien existent. So, da waren, ich sag mal so, 12 bis 16 Zoll die längste Distanz, die man schießen konnte. Sehr, sehr merkwürdige Tische zum Teil vom Aufbau, wie man sie noch selber nicht bauen würde, was ich aber als spannende Herausforderung empfand. Und bei vielen Tischen hatten sie einfach auch so Gelände-Sonderregeln mit eingebaut, ja, die dann an der Seite am Tisch, und dann war einfach die Aussage, was weiß ich, der ganze Tisch ist eine Saturation Zone, so, oder eine Low Visibility Zone, oder das Gelände, wenn man da drauf kommt, das ist Difficult Terrain oder ähnliches. Also die haben die Geländeregeln auch bei vielen, vielen Tischen benutzt, sodass man wirklich gefordert wurde von egal welchem Tisch. Weil es einfach total unterschiedlich war, Geländeregeln zum Einsatz kamen, die man sonst kaum benutzt, und ähnliche Sachen. Das hat man schon gemerkt, dass die sich da Gedanken gemacht haben, wie sie die Tische aufbauen.
Waren diese Tische eigentlich thematisch aufgebaut? Also es hörte sich jetzt zumindest soweit so an mit dem untergegangenen Schiff und dem mit dem Kram und sowas. Also es passte alles zusammen, oder waren da auch der ein oder andere Tisch, wo man sagen würde, ah, Thema verfehlt nochmal, oder sagt ihr gar nicht?
Also ich hatte keinen. Bei mir waren sie alle wirklich sehr thematisch.
Ja, aber hatte ich auch nicht. Sie haben sich wirklich Mühe gegeben. Also klar, es gab welche, die qualitativ einfach, hatte ich einen Fall, der halt einfach schwierig zu spielen war oder herausfordernd war, weil es halt wie so eine Schluchtenlandschaft war. In den Schluchten hat man gar nichts gesehen, wenn man oben drauf stand, war halt alles platt und eben. Also das ist dann komisch zu spielen, aber geht. Macht halt auch Sinn, einfach von der Thematik her. Ich denke, die haben sich schon wirklich vorher Gedanken gemacht und überlegt, was sie da bauen. Ich fand's gut.
Okay, und die Missionen, welche Missionen wurden da gespielt? Was hat euch da erwartet?
Oh Gott, die kriege ich gar nicht mehr zusammen.
Schwierig, naja, die waren ja auch relativ lange im Voraus dann bekannt. Es waren, glaube ich, alles, also welche exakt kann ich jetzt auch nicht mehr sagen, aber es waren alles sehr schießlastige Mission, sage ich mal. Also wenig Knöpfchen-Drück-Missionen, sondern viele, wo es eher darum ging, den Gegner umzuschubsen.
Wobei dem entgegen Highly Classified war auch dabei.
Ja, das stimmt. Aber ja, ansonsten war es halt Annihilation, Frontline, was gab's denn noch?
Supremacy war, glaube ich, dabei.
Ah ja, ich hab's gefunden. Supremacy, Supplies, Firefight, Frontline, Acquisition und Highly Classified. Aber ja, Highly Classified sticht ein bisschen raus, alle anderen sind aber tatsächlich eher renn nach vorne und erschieß irgendwas.
Okay. Ja gut, wie viel Missionen habt ihr so am Tag gespielt? Wurde Freitag auch schon was gespielt oder war Freitag erstmal nur das normale Kennenlernen?
Wie Pascal schon gesagt hat, wir hatten am Freitag ging es relativ lange. Wie gesagt, da war um 16:30 dann diese Begrüßung und danach ging es in die erste Runde und danach wurde tatsächlich sogar noch eine zweite gespielt. Also wir waren am Freitag, ich glaube um 22 Uhr oder was, war die letzte Runde beendet, also die zweite. Am Samstag waren es dann nochmal zwei, glaube ich.
Drei Runden.
Drei Runden am Samstag und nochmal eine am Sonntagvormittag.
Okay, also doch durchaus entspannt zu spielen, das Ganze.
Ja, wobei der Samstag schon hart war. Da ging es, glaube ich, auch um 9.30 Uhr oder was los. Und je nachdem, wie lange man den Abend halt vorher gemacht hat, war das dann schon recht sportlich.
Eine Frage, ich bin mir nicht sicher, ob ihr das schon konkret gesagt habt, aber wie wurden denn so Sieger und Verlierer? Also gab es da dieses K.O.-System auch oder wurde da primär nach Turnierpunkten und ähnlichem das Ganze berechnet oder der Sieger berechnet? Wie hat das jetzt ganz genau? Das ist mir ehrlich gesagt noch nicht so ganz klar gewesen gerade oder noch nicht bisher zumindest.
Das ist auch uns nicht so richtig klar, glaube ich. Also es gab halt, was ich erzählt hatte, diese 108 Leute, die haben ganz normal am Schweizer System gespielt. Wie jedes Turnier, was man als Turnierspieler auch kennt, über Turnierpunkte und Victory Points und so weiter. Und gleichzeitig gab es quasi wie so ein zweites Turnier im Turnier. Das waren die Top 32. Die haben quasi nach dem K.O.-System gespielt. Sind aber, wenn sie einmal verloren haben, auch mit ihren Punkten ganz normal ins Schweizer System gerutscht. Sodass am Ende gab es einen, der gewonnen hatte bei den Top 32. Und der hat dann gegen diesen Besten aus diesem Pool der Leute, die im Schweizer System gespielt haben, diesen 108 plus den Leuten, die rausgefallen sind aus dem Top 32. Und dann hattest du quasi das Finale, bestehend aus dem einzigen Überlebenden in den Top 32 plus den Besten aus den 108.
Okay.
Genau. Was zur Folge hatte, dass ich glaube, der Verlierer des Finales war tatsächlich der Beste oder der Gewinner dieser Top 32. Der hat das Finale verloren und ist schlussendlich damit halt, weil er dann nur nach Turnierpunkten gerechnet, ist er, glaube ich, Siebter geworden oder Achter oder so.
Okay. Wie habt ihr weiter da so abgeschnitten?
Ja, wieder Pascal war ganz gut, ne? Du warst, glaube ich, auch unter den ersten 10 irgendwo und als geborener Hannoveraner bin ich natürlich 96. geworden.
Das nenne ich mal Fanliebe. Okay, das aber muss man dann zumindest diese Punktlandung auch mal erstmal schaffen, ne? Das ist jetzt auch nicht einfach, denke ich mal. Hust, hust.
Ich bin drum.
Blöde Frage, was gab's eigentlich zu gewinnen, wenn es was zu gewinnen gab, außer Ruhm und Ehre und 96?
Oh, das war auch sehr geil. Also es gab für die ersten 40, glaube ich, gab es immer noch Preise. Also die ersten, ich glaube 20, haben sogar so ein richtiges, so ein kleines Pack gekriegt und dann Plätze 21 bis 40 haben noch so eine Mini gekriegt. Und auch der letzte, sehr geil, hat ein Aristea-Spiel gekriegt und ein Holz. Löffel oder ein
Holzmedaille.
Ja, irgendwie so. Also für 40 gab es Preise, für die anderen halt leider nichts, aber das macht auch gar nichts.
Ich weiß nicht, was der Erste gekriegt hat. Ich glaube, dann bis Platz 5 runter gab es die Cold Front Boxen. Mhm. Dann bis Platz 10 gab es zwei Boxen, Army-Boxen. Army-Boxen sind ja nicht, was ist das, so ein Tag oder ein Support-Pack oder was auch immer. Da gab es dann auch gleich zwei von den ganz neuen. Dann ab Platz 10 gab es eine Box, glaube ich, bis Platz 20 oder 30, keine Ahnung. Und dann gab es halt die Blister, wie Frank schon erzählt hatte. Also von daher war das schon ganz gut.
Also alles in allem ein ziemlich geniales, lustiges Turnier.
Ja.
War nicht auf jeden Fall. Sehr empfehlenswert, ja.
Okay. Wir hatten ja am Anfang schon mal zumindest kurz erwähnt gehabt, dass es bei dem ganzen Event, also ist ja nicht nur das Turnier, es ist ja noch das Ganze drumherum und dazu gehören ja auch noch die lustigen Präsentationen. Kannst du da was bei dem Warcore-Präsentation ein bisschen was zu spoilern, ein bisschen was zu sagen, was da konkret vielleicht alles so gesagt wurde, getan wurde, gemacht wurde?
Ja klar, wobei natürlich nur das, was tatsächlich auch wir offiziell verkünden dürfen und das zumindest in den Facebook-Gruppen diversen war das ja auch schon mittlerweile drin. Ging es halt hauptsächlich eher so um die Turnierszene und was da jetzt so passiert. Also beispielsweise, dass jetzt ein neues Classified-Kartendeck kommt zur neuen Saison. Das ist mittlerweile ja auch schon allen bekannt. Das haben sie uns da halt erzählt, dass dieses Kartendeck wohl auch in zwei Variationen spielbar ist, also quasi eine normale Variante und eine etwas härtere Variante. Wie sich das genau im Spiel auswirkt, weiß ich aber tatsächlich auch wirklich nicht. Ansonsten haben sie nochmal bestätigt, dass natürlich der Data-Tracker bestehen bleibt aus der aktuellen Saison und eventuell noch ein paar Zusatzregeln kriegt in der neuen Saison, die ab dem 3. September, glaube ich, starten soll. Ansonsten haben sie uns eben schon mal vorgestellt, dass es eine neue Webseite geben soll und was da halt so auf der Seite dann passiert, da darf ich aber noch nicht mehr drüber erzählen. Die wird aber auch noch bis zum Ende des Jahres kommen, die neue Webseite. Und auch ein neuer Webstore, wo man dann verschiedene Sachen shoppen kann. Was war noch?
Ja, das kannst du uns sagen. Also wir waren nicht da.
Die ganze andere Geheimnisse, die du uns nicht verraten darfst.
Achso, ne, die Inhalte dieser Tournament-Boxen. Beziehungsweise es war ja bisher immer so, dass es verschiedene Pakete gab für die Organisation. Also es gab ein Liga-Paket, ein Tournament-Paket und auch so ein One-Shot, dass man sich einfach so einen Code kaufen kann. Von dem System gehen sie jetzt weg, sondern es gibt tatsächlich nur noch ein einziges Set, was man sich kaufen kann. Und mit diesem Set kann man dann im System erst sich überlegen, was man damit anstellen möchte. Und dieser Inhalt dieses Sets ist dann entsprechend immer der gleiche. Und den Inhalt, der ist jetzt mittlerweile auch schon bekannt, haben sie ja gesagt, da ist, glaube ich, ein Maßband ist da drin und eine Mini ist da drin und ja, natürlich ein Regelbuch und verschiedene Buttons und ich weiß gar nicht, aber wie gesagt, ist mittlerweile alles öffentlich bei Facebook, auf der Corvus Belli Seite kann man es auch schon vorbestellen mittlerweile.
Okay.
Das ist alles kein Geheimnis mehr.
Und bei der normalen Präsentation, die für das Fußvolk, so wie Pascal und mich halt, zugänglich war, was gab es da Schönes zu sehen? Und vor allem, wie war da die Stimmung im Groben und Ganzen? War das so eine euphorische Geschichte eher so à la Gamescom, hätte jetzt was gesagt? Oder wie war da das Ganze?
Ja, tatsächlich, also die Inhalte kann Pascal gleich mal erzählen. Ich fand es, sagen wir mal so, von der Präsentation her relativ lahm, was aber daran lag, dass es auch mal zu 95% einfach die GenCon-Präsentation war, sprich die Präsentation, die Carlos vor 14 Tage zuvor schon in den USA auf der GenCon gehalten hat. Insofern gab es da nicht so viel Neues. Aber die Neuigkeiten, die darf Pascal euch jetzt mal erzählen.
Das ist total super, wenn ich mich da noch dran erinnern könnte. Also, wurden halt immer ein, zwei Sachen vorgestellt, die es auf der GenCon nicht gibt, aber ich glaube, waren wirklich nur ein, zwei neue Figuren. Das andere war halt wirklich die GenCon-Präsentation und inzwischen hat Corvus auch Belli auch dazugelernt, weil es ja immer irgendwelche Streams von diesen Vorträgen dann gibt, die dann meist qualitativ nicht so toll sind. Inzwischen zeichnen sie das ja vorher schon auf und stellen dann selber ein Video ins Netz. Deswegen sind die Sachen, die es da auf der Internet Planetario zu verkünden gab, die waren halt irgendwie eine Stunde später oder zwei Stunden später eh schon überall auf der Welt bekannt. Und wie gesagt, ich glaube, am nächsten Tag kam schon das Video von Corvus Belli, wo sie die Sachen halt auch alle dann vorstellen. Sie nutzen die neuen Medien halt, deswegen ist die Halbwertszeit dieser hochgeheimen Informationen immer sehr kurz.
Ja, okay. Aber das Ganze war, glaube ich, auch eh schon so ein bisschen... ja, online gestreamt wurde ja auch ein bisschen was, aber da war auch die Qualität, meine ich, so ein bisschen eher interessant, oder? Oder ist das auch noch nicht meine, ne?
Ja, es gab ein, zwei Leute, die halt sich hingestellt haben mit dem Handy und das direkt gestreamt haben. da kriegt man halt auch mal, ja, ein bisschen was kriegt man mit, aber wirklich gut ist es nicht. Deswegen hat, wie gesagt, Corvus Belli auch selber schon rausgefunden, dass es schon lohnt, da selber was zu produzieren in einer vernünftigen Qualität.
Okay. Ja, liegt halt auch daran, hat Pascal ja gesagt, es ist halt eine Hafenanlage und die eine Seite ist halt komplett eine Fensterfront und da haben sie halt eine Leinwand hingehängt. Und in Spanien am helllichten Tag kann man sich vorstellen, wie die Qualität auf der Leinwand dann aussieht. Entsprechend schlecht sind die Videos natürlich auch.
Okay. Ja, da kann man, ja, ich erinnere mich da an ein paar Facebook-Bilder, die so ein paar neue Einheiten gezeigt haben, die mit viel Fantasie erkennbar waren, glaube ich. Also, was heißt glaube ich? Also, ich glaube, ich habe da etwas drauf erkannt, außer halt weiß und irgendein Mensch mit Vorstand.
Ja, ich meine, man kann es ja mal kurz durchgehen, ich habe es jetzt ja auch mittlerweile gefunden, aber jetzt halt gut überbrückt, ja? Also das, was tatsächlich neu ist, und wir gehen mal, können ja ganz schnell von Fraktion zu Fraktion kurz durchgehen, die Pandosiania kriegt einen neuen Crocman, eine neue Mini dazu, einen neuen Kamau, eine neue Joan of Arc, ich glaube die fünfte oder sechste mittlerweile, in der Mobility-Version diesmal, mit der Spitfire. Dann Ariadna kriegt neue Line Kazaks in verschiedenen Loadouts. Das war aber, glaube ich, auch schon klar. Was gibt's noch? Für Aleph gibt's relativ viel, aufgrund ja auch der neuen Fraktion, die da kommen soll. Ne? Wer noch nicht weiß, was da kommt, letzte Folge nochmal hören. Gab's ja einiges dazu. Da gibt's entsprechend neue Dakini Box dazu. Mit verschiedenen Waffenoptionen, wo auch die SWC-Box, glaube ich, schon mittlerweile veröffentlicht ist, dass die, meine ich, im Oktober erscheint. Dann, ja, die Holoman, neues Modell für die Nomaden, kommt auch als SWC-Box, glaube auch im Oktober, wenn nicht sogar schon im September. Dann für die Combined Army gibt es neue Skypes für die Kurgats. Auch in verschiedenen Waffenoptionen. Der Cube Jäger, der letzte Saison, oder letzte aktuelle Saison noch, die jetzt ausläuft in drei Tagen, bei der Cube Jäger als limitierte Version in dieser Tournament-Packung. Da gibt es jetzt dann entsprechend auch eine nicht limitierte Version von bald zu kaufen. Dann die Eugene kriegen einen Dao Jing Operative Control Unit mit einem Multi-Sniper Rifle. Ich glaube, das ist eine ganz neue Einheit. Nagelt mich nicht drauf fest. Bei Eugene kenne ich mich mal so null aus. Dann kriegen sie die Mao Wang Troops mit einer Red Fury und einem Multi-Rifle. Das ist, glaube ich, auch eine HI. Ja. Achso, das war natürlich der Hauptspoiler, glaube ich, dass dass Eugene einen neuen Sektor bekommt, die Invincible Army. Und entsprechend die Releases, die ich eben genannt habe, die beiden sind beides Releases auch für diesen neuen Sektor. Wann der genau kommt, haben sie noch nicht gesagt. Ich glaube früh 2019. Wir gehen also mal von Januar oder Februar direkt aus.
Okay, ja gut, das ist ja noch ein bisschen hin dann.
Genau, da hatten sie auch ein paar Concept-Arts und Bilder irgendwie von den neuen Eugene-Truppen gezeigt, gibt auf jeden Fall auch wieder eine große S5 HI für Yijing.
Genau, das ist dieser Mao Wang, den ich eben schon gesagt habe, mit Red Fury und Multi-Rifle. Ja. Ja, und entsprechend die neue Mini, die eben in diesem Turnierpack drin sein will, das ist die Aida Swanson, ein Mercenary Modell, was ein Chaswasti-Modell ist, das alle hat aufhorchen lassen, was denn mit Chaswasti jetzt passiert. Aber da gibt's leider noch nichts Neues, auch tatsächlich, ich weiß wirklich nichts, auch wenn ihr mich jetzt ausquetschen wollt. Ja, also das neue limitierte Modell in dem Turnierpack ist ein Merc Chaswasti.
Der übrigens irgendwie eine Spezialregel mit Akkusen Dissimento hat irgendwie, also von daher, ich glaube fest an die Verschwörung zwischen Combined Army und Pano.
Er ist einfach verfügbar in allen Vanilla-Fraktionen plus eben in Chaswasti und in Neoterra. Ja, interessanterweise.
Neoterra? Okay.
Ja. Ja.
Auf jeden Fall, ich glaube Verschwörung.
Pano, warum auch
Pano
nicht?
Pano verrät die Menschheit.
Gut, ja, ich meine, Panova ist sowieso manchmal so ein bisschen besonders, ne? Von daher.
Bestimmt allerdings.
Kann ja nicht jeder so gut sein wie Alef und so nett und menschenfreundlich. Ich habe da mal eine kleine Frage an euch, die so wahrscheinlich für viele Leute relevant sein könnte, die vorhaben könnten, an so einem Event halt teilzunehmen. Und zwar, haltet ihr dieses Event irgendwie für besuchbar mit der oder dem Lebenspartner? Also kann man das irgendwie vernünftig gut kombinieren mit einem Urlaub oder sowas? Also wenn dann der Lebenspartner halt keinen Bock auf Infinity hat, soll es ja geben, kann der dann irgendwie da in der Stadt irgendwie vernünftig was unternehmen oder sowas besichtigen, wenn er Kultur interessiert ist? Also konntet ihr da in der Richtung auch noch irgendwas ausmachen?
Also ist auf jeden Fall ein hübsches Städtchen. Wie ich fand, sehr, sehr angenehm. Man kann da gut sitzen, essen, Fisch essen, abends weggehen, ist auch in Ordnung. Die kulturellen Sachen weiß ich nicht genau. Ich weiß, dass es irgendwie vor Vigo so eine Inselgruppe gibt, die wohl ganz fantastische Strände hat, die als mit die schönsten Strände in Europa gelten. Ich persönlich habe sie nicht gesehen, von daher halte ich mich da zurück, aber die Reiseführer sind da alle sehr sehr begeistert von. Von daher, ich denke schon, da kann man was machen. Jetzt, ich würde vielleicht keine 14 Tage da Urlaub machen wollen, aber die 3 Tage, die man da beschäftigt ist, man ist ja auch nicht die ganze Zeit beschäftigt, das lässt sich auch, denke ich, sehr angenehm und bequem mit dem Partner gestalten.
Ja, ich glaube auch, also von der Lage her, also wir sind ja zum Beispiel auch nach Santiago de Compostela geflogen, also das Ende aller christlichen, weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, naja, auf jeden Fall aller Pilger, die dorthin wandern, also dort sind wir halt hingeflogen, das ist auch mit dem Bus sind wir dann eine Stunde dahin gefahren, also das ist nicht weit davon, da gibt es mit Sicherheit viel kulturell zu gucken. Nach Porto ist es dann in die andere Richtung auch, glaube ich, nur eine Dreiviertelstunde, Stunde, also man kann da schon einiges machen.
Okay, also man kann da auch gemütlich mit einem Lebenspartner hinfahren und der wird sich auch nicht gleich zu Tode langweilen. Das ist ja nicht unbedingt so die verkehrteste Idee dann. Also weil ich glaube, sonst kann man es immer seinem Partner schwer vermitteln. Du Schatz, ich bin mal 3-4 Tage in Spanien. Viel Spaß. Brauchst dich mit, komm, ich spiele Infinity. Könnte dann für ein paar Probleme innerhalb der Beziehung, denke ich mal, durchaus sorgen. Plant ihr denn noch?
Bitte nochmal. Stimmt, aber glaube ich nicht. Waren auch tatsächlich welche mit Partnerin da. Von denen habe ich jetzt nicht gehört, dass es da irgendwie große Probleme gibt. Also Vigo selber, Pascal ja schon gesagt, ist nicht gerade klein, ist groß, hat auch eine Fußgängerzone, wo man auch gut shoppen kann. Also da wird man sich mit Sicherheit beschäftigen können.
Plant ihr nochmal hinzufahren?
Auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall. Das war sehr cool, die Leute da kennenzulernen. Richtig schön mit der Community da abzuhängen und seine 3-4 Tage Spaß zu haben. Finde ich auf jeden Fall lohnenswert. Werde ich nächstes Jahr wieder machen.
Noch eine Frage, so kurz vor Schluss sozusagen. Wie viel Geld sollte man planen, für so einen Trip zu investieren oder mitzunehmen oder ähnliches? Könnte da so ganz, ganz grobe Richtwerte geben?
Natürlich von bis, je nachdem von wo aus jetzt man fliegt und ob man günstige Flüge kriegt. Wir haben jetzt nicht wirklich drauf geachtet, ne? Wir sind halt direkt, wollten unbedingt direkt von Hannover aus fliegen und mit einer guten Verbindung, dass man nicht halt nachts um 4 aufstehen muss. Insofern hat uns das natürlich auch ein bisschen mehr gekostet. Beim Hotel hatten wir auch direkt gegenüber der Location mit Fenster raus zum Yachthafen quasi. Das war natürlich auch nicht das günstigste. Da gibt es sicherlich auch andere Sachen. Ja, aber
ich meine, für so ein Hotel auch nicht exorbitant teuer. Ich weiß nicht, was wir bezahlt haben für die Flüge. Irgendwie 250, 270 Euro irgendwie hin und zurück.
Das ja, irgendwie so.
Ja. War jetzt, ja, okay, muss man gucken, ob es einem das wert ist. Auch das Hotel
weiß kein... Das Zimmer lag irgendwie bei, ich glaube, 100 Euro die Nacht oder sowas. Aber auch für das Zimmer, also geteilt durch 2 eben, waren es 50. Ist okay, ja.
Gibt ja aber auch günstigere Alternativen. Also wir hatten einige, die dann eben nicht direkt am Hafen waren, sondern ein bisschen rein in den Ort. Da gibt es dann auch deutlich günstiger.
Wie war so der Altersdurchschnitt im Groben und Ganzen?
In Vigo oder bei der Veranstaltung?
Bei der Veranstaltung.
Ganz durchwachsen. Also erstaunlich wenig.
Infinity üblich, würde ich mal sagen.
Genau. Wenig ganz junge Leute, wenig Leute mit grauen Haaren, aber schon einige mit ohne Haare.
Na gut, der Rest kann färben.
Ja, also so zwischen 25 und 45, würde ich mal sagen. Wobei der Großteil so Mitte 30, würde ich schätzen, würde so der Schnitt sein, schätze ich.
Klingt auf jeden Fall spannend und klingt echt so, als ob man, wenn man die Möglichkeit hat, aber besser gesagt die Zeit und alles dafür finden kann, als ob man da wirklich mal versuchen sollte, daran teilzunehmen. Und wenn man nicht schafft, bei dem Turnier daran teilzunehmen, weil alles ausgebucht ist, dass man da zumindest mal so am Wochenende sich das Ganze mal live vor Ort anschaut. Oder kann man das jetzt missinterpretieren?
Nee, würde ich schon sagen. War schon sehr, sehr geil. Was wir noch gar nicht erzählt haben, was glaube ich auch noch für viele echt ganz cool ist, war der Sonntagnachmittag. Da haben Corvus Belli noch eingeladen zu einer Werksbesichtigung. Da haben sie quasi alle, die wollten, in den Bus gesetzt und sind einmal um die Bucht gefahren zu ihren Produktionsstätten und Lagerverkauf. Und da hat uns dann Carlos höchstpersönlich himself durch die Hallen geführt, jeden Arbeitsplatz vorgestellt, wer wie wo was macht und so ein bisschen die Hintergründe und Geschichte erzählt. Und hinterher durfte man dann auch noch mit saftigen Rabatten vor Ort noch einkaufen. Und alleine das lohnt sich auf jeden Fall schon mal.
Und habt ihr Übergepäck zahlen müssen?
Glücklicherweise nicht.
Zum Glück nicht, nee.
Also wir hatten nur sowieso nur Handgepäck dabei. Und die Lufthansa war so freundlich, nicht darauf zu achten, dass es zwei Teile Handgepäck sind, und haben auch glücklicherweise zumindest meine Tüte, die ich mit mir rumgetragen habe, nicht gewogen. Weil die war, glaube ich, schwerer als mein Koffer.
Also einmal gut zugeschlagen, lohnt sich.
Ja, klar. Ich habe auch, wie gesagt, ich habe auch schöne Aufträge hier, bring das mal mit und so weiter. Dann hat man schnell eine Menge Weißmetall in kleinen Tütchen.
Ja klar, das ergibt sich dann ja logischerweise, dass du dann schnell gefragt wirst, dass du dann mal das ein oder andere Miniatürchen mitnehmen könntest oder mitbringen könntest. Ja, super. Klingt aber nach einem extrem spannenden Event, was man sich wirklich mal anschauen sollte. Ich glaube, ich versuche da nächstes Jahr auch mal mit hinzukommen. Mal schauen, ob ich schnell genug bin bei der Anmeldung.
Also ich kann es nur empfehlen, und selbst wenn man die Infinity-Anmeldung vielleicht nicht schafft oder da irgendwie nicht reinkommt, es gibt auch noch ein Aristea-Turnier. Wenn man da dann keine Ambitionen hat, dann kann man da auch sich entspannt mit beschäftigen. Sonst gab es auch, ich sag mal so schnell mal Wettbewerbe, dann haben sie irgendwelche Spielmodifikationen, so ein Drohnenrennen oder sowas haben sie da gemacht, das kann man da auch mal spielen. Also sie gucken schon, dass man da auch Beschäftigung drumherum ein bisschen hat.
Ja, cool.
Definitiv. Lohnt auf jeden Fall, und wie gesagt, wir wollen auf jeden Fall nächstes Jahr auch nochmal hin.
Ja, es ist echt, ja doch, ich glaube, da würde ich mich bei euch anschließen.
Sehr gerne.
Herzlichen Dank euch beiden für den, ja, schönen Erlebnisbericht in meinen Augen von der Interplanetario. Und ich würde sagen, damit können wir auch den heutigen Podcast eigentlich mal abschließen. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank an euch zwei. Und ich würde sagen,
Gerne.
Wir sehen uns das nächste Mal. Ja, gerne. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal am Spieltisch, ne?
So sieht's aus. Bis dahin.
Tschüss. Bis dann. Tschüss. Ciao.